Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Heute mit Charlene Rogal.
Narziss. Dieser Typ aus der griechischen Mythologie, der konnte es ja einfach nicht lassen, sein Spiegelbild anzugucken, weil er so verliebt in sich war. Das war damals. Und heute, wie erkennen wir Narzissten? Und wie viel Narzissmus steckt eigentlich in jedem von uns? Das Thema gucken wir uns heute mal an. Ihr hört dazu einen angehenden Psychiater. Er ordnet für uns die narzisstische Persönlichkeitsstörung ein, grenzt Narzissmus von Egoismus ab und erklärt, ab wann narzisstische Anteile auch eine Investition in uns selbst sein können. Als erstes zu Caro. So nennen wir sie jetzt mal. Sie heißt eigentlich anders. Also, Caro hat uns erzählt, dass sie eine Beziehung hatte, in der ihr Partner narzisstisch war.
Das war eine sehr schöne Beziehung am Anfang und auch sehr intensiv. Bevor wir zusammen waren, hat er mir ständig das Gefühl gegeben, mich unbedingt zu wollen, als Freundin zu wollen, weil ich so toll bin und mir teure Geschenke gemacht. Ja, sich eigentlich wie so ein Freund, wie man ihn sich wünscht, sozusagen verhalten. Und dann hat sich das aber nach ein paar Monaten so gewandelt. Ich habe nur mehr gemerkt, dass er mich öfters angelogen hat. Wir hatten sehr oft Streit. Ich habe dann auch irgendwann im Laufe der Beziehung rausbekommen, dass er nicht immer treu war. Und ja, allgemein hat er sehr, sehr viel Druck auf mich auch ausgeübt, mich versucht zu manipulieren und zu Sachen zu überreden, die ich nicht möchte.
Und das hat sich dann in unterschiedlichen Situationen gezeigt.
Also er hat zum Beispiel auch Drogen konsumiert, was ich gar nicht mache oder nicht möchte. Und er wollte, dass ich ihm helfe, Drogen zu verkaufen. Oder er wollte mich auch beim Sex zu Sachen überreden, die ich nicht machen möchte, weil er sie gut findet. Ja, das sind so die krassesten Beispiele, denke ich.
Es gab dann irgendwann den Zeitpunkt, wo Caro echt gemerkt hat, okay, stopp, hier stimmt irgendwas nicht.
Ja, das war so nach ein paar Monaten. Ich kann nicht mehr den genauen Zeitpunkt sagen. Das hat sich auch so schleichend eingestellt. Und dann wurde es eben immer schlimmer.
In der Psychologie, da heißt es, dass Narzissten besonders schlecht mit Kritik umgehen können. Caro hat genau dieses Verhalten auch gemerkt.
Ja, also das war sehr schwierig. Ich habe natürlich versucht, offen mit ihm darüber zu kommunizieren, was mich stört oder was ich schade finde an seinem Verhalten. Da hat er, also ich kann das gar nicht schwer beschreiben, aber der hat es quasi dann geschafft, immer schlussendlich mir das Gefühl zu geben, dass ich eigentlich schuld daran bin. Also er hat mich zum Beispiel angelogen, offensichtlich. Ich habe ihn damit konfrontiert und dann während des Gesprächs hat er das so umgedreht, dass zum Schluss ich diejenige war, die sich meistens entschuldigt hat, dass ich quasi an ihm gezweifelt habe oder sonst was. Auch selbst wenn er offensichtlich Dinge falsch getan hatte, zum Beispiel ist er einmal zu schnell gefahren und hat einen Strafzettel bekommen dafür und hat sich dann total echauffiert darüber, dass er jetzt einen Strafzettel bekommt, weil wie können die ihm nur blitzen?
Kritik ist das eine Thema, aber ein anderes ist auch Bewunderung. Narzisstische Menschen, die sehnen sich nach Bewunderung und verlangen von ihren Mitmenschen auch danach. Ganz so heftig war das bei Caro und ihrem Freund aber nicht.
Verlangt würde ich jetzt nicht sagen direkt, aber es hat ihn auf jeden Fall sehr bestärkt, wenn man ihn bewundert hat. Gerade da ihm auch Geld und teure Klamotten und sowas sehr wichtig waren. Und wenn er dafür Komplimente bekommen hat, hat er sich schon sehr toll gefühlt.
Caro hat diese Beziehung eine ganze Weile mitgemacht, obwohl es ihr nicht gut damit ging.
Das war auf jeden Fall sehr schwierig für mich. In dem Moment der Beziehung war mir das alles nicht so bewusst. Aber im Nachhinein hat das dann doch starke Auswirkungen gehabt. Und ich habe irgendwie auch am Ende der Beziehung gemerkt, dass ich mich selber verloren habe quasi. Also ich wusste gar nicht mehr wirklich, wer bin ich eigentlich und was will ich eigentlich. Ich bin dann auch in eine Depression abgerutscht, weil ich eben gar keinen Bezug mehr zu mir selber hatte, würde ich sagen.
Und Schluss gemacht hat sogar am Ende nicht Caro selbst.
Der Grund war eigentlich, dass er meinte, dass es irgendwie nicht mehr so zwischen uns passt. Ja, das war seine Begründung. Das war auch sehr aus dem Nichts, sage ich mal. Also nicht aus dem Nichts, weil wir uns natürlich sehr viel gestritten hatten und sehr viele Probleme gab. Aber eigentlich war er immer sehr für die Beziehung trotzdem und hat sich dann aus dem Nichts so ein bisschen sozusagen von mir getrennt. Ja, das hat mich auf jeden Fall sehr erleichtert. Ich war wie befreit oder erleichtert. Und dann habe ich da angefangen, drüber nachzudenken, weil eigentlich sollte ich ja traurig sein, da ich gerade meinen Freund verloren habe. Aber ich war irgendwie froh, dass es vorbei ist sozusagen. Und er kam dann eben nochmal zurück und wollte nochmal mit mir sprechen und wollte mich dann auch wieder zurückhaben nach der Trennung. Aber das habe ich dann nicht gemacht.
Und sogar schon als es mit der Beziehung zu Ende ging, da hat sich Caro professionelle Hilfe geholt und ist zu einer Psychologin gegangen. Trotzdem hat sie die Beziehung hinterher auch sehr viel mit sich selbst ausmachen und verarbeiten müssen. Caro hat jetzt gelernt, in Zukunft mehr auf sich selbst und ihre Bedürfnisse zu achten. Das alles hat sie uns in Eine Stunde Liebe erzählt. Das ganze Gespräch könnt ihr euch anhören im Archiv vom Eine Stunde Liebe Podcast, zum Beispiel auf unserer Seite deutschlandfunknova.de.
Deutschlandfunk Nova. Wir kennen sie. Die Menschen, die sich immer selbst ins Zentrum rücken und irgendwie nur auf sich gucken. Meine küchenpsychologische Diagnose? Narzissmus. Woran man einen Narzissten aber wirklich erkennt und ob es sowas wie gesunden Narzissmus gibt, darüber habe ich mit Sebastian Kromer gesprochen. Er ist angehender Psychiater an der Uniklinik in Freiburg. Er macht zusammen mit seiner Kollegin Ismene Herrmann den Psychologie-Podcast Jung und Freudlos. Sebastian, Narzissmus, dann gibt es narzisstische Persönlichkeitsstörung. Ist das jetzt alles das Gleiche oder wo ist da der Unterschied?
Also der Unterschied zwischen Narzissmus und der narzisstischen Persönlichkeitsstörung ist, dass zumindest der Begriff Narzissmus ein eher umgangssprachlicher Begriff ist. Häufig werden damit Menschen gemeint, die sich egozentrisch oder unempathisch oder gemein verhalten. Mhm. Und es gibt keine einheitliche Definition dafür. Jeder versteht da so ein bisschen was anderes drunter. Häufig ist der Begriff auch abwertend gemeint gegenüber manchen Personen. Und unter dem Begriff narzisstische Persönlichkeitsstörung verstehen wir eben einen medizinischen Begriff. Und ein Begriff, der definiert wurde, an dem nach wie vor geforscht wurde, der jetzt auch noch ein bisschen Unschärfen aufweist, aber auch eben was Pathologisches ist. Also wo wir sagen, das ist jetzt ein medizinischer, möglicherweise behandlungsbedürftiger Zustand.
Was sind denn noch so Anzeichen, woran ich erkennen kann, ob jemand ein Narzisst ist oder eine Narzisstin? Du hast Empathielosigkeit zum Beispiel angesprochen.
Ja, genau. Also im Grunde verstehen wir jetzt in der Medizin, dass man ein gewisses Gefühl von Großartigkeit hat, entweder in seinem eigenen Verhalten oder in der Fantasie, ein gewisses Bedürfnis nach einer Bewunderung und eben auch ein Mangel an Empathie. Und wenn diese Konstellation vorliegt, dann kann es eben schon möglicherweise sein, dass dann eine narzisstische Persönlichkeitsstörung vorliegt. Ja.
Und kann man denn wirklich unterscheiden? Also gibt es gesunden versus ungesunden Narzissmus, positiven versus negativen?
Also wir haben alle unsere narzisstischen Persönlichkeitszüge, sage ich mal. Persönlichkeitszüge allgemein sind in der Bevölkerung einfach total unterschiedlich verteilt und müssen eben nicht zwangsläufig krankhaft sein. Also bei narzisstischen Persönlichkeitszügen ist es zum Beispiel ganz wichtig, vor allem für zum Beispiel Jugendliche in der Pubertät oder in der Adoleszenz, die brauchen einfach ein gewisses Maß an Narzissmus, um zum Beispiel Autonomie zu erlangen, sich selbst finden zu können oder ein Lebensziel zu finden. Genauso bei Vierjährigen zum Beispiel ist Narzissmus ein totales Normalphänomen und auch ganz abhängig von den Situationen, in denen wir uns gerade im Leben befinden, kann eine gewisse Form von Selbstüberhöhung, Empathielosigkeit uns auch schützen vor unserer Umgebung und sehr sinnvoll sein.
Und ab wann wird es denn problematisch, beziehungsweise ab wann spricht man dann darüber mit einem Psychologen, einer Psychologin? Weil es hört sich ja irgendwie eigentlich gar nicht so schlecht an.
Genau, das muss nicht zwangsläufig schlecht sein und die Grenze dahin, wo das Ganze für einen selber oder auch für die Umwelt problematisch wird, ist super unscharf und hängt auch eben sehr stark davon ab, wo man gerade steht in seinem Leben. Wie gesagt, kann man mit, narzisstischen Verhaltensweisen sehr gut durchkommen. Mhm. Häufig wird das auch gar nicht unbedingt als narzisstischer Persönlichkeitszug erkannt und auch gar nicht die Notwendigkeit gesehen, sich das deswegen vorzustellen. Es kann aber durchaus dazu führen, dass zum Beispiel sich die Beziehungsgestaltung sehr schwierig gestaltet, dass man viele Konflikte mit anderen Menschen hat und zum Beispiel gar nicht richtig versteht, warum. Oder dass man auch sehr empfindlich auf Kritik reagiert und mit dieser Kritik nicht gut umgehen kann, weil es das Gefühl der eigenen Großartigkeit zum Beispiel durcheinander bringt und man überhaupt nicht das integrieren kann, dass man zum Beispiel auch Schwächen hat. Und im Extremfall ist es eben auch möglich, dass das richtige Krisen hervorruft. Depressive Einbrüche, zum Teil auch mit schwersten Suizidgedanken, die es dann auch nötig machen, dass man medizinische Hilfe oder eben auch psychologische in Anspruch nimmt.
Du hast gerade angesprochen, dass es in der Beziehung auch zu Problemen abkommen kann. Was tritt da so auf?
In der Beziehung werden zum Beispiel häufig Konflikte gar nicht so bei sich selber gesehen. Also so ein bisschen ein Klassiker ist, dass jetzt, ich sag mal überspitzt, ein Narzisst zu einem Psychotherapeuten in die Praxis kommt und sagt, meine Frau, die spinnt, die lehnt mich ab, die mag mich nicht mehr. Und was kann ich denn jetzt machen? Die hat ja irgendwie ein Problem, wie kriege ich das wieder hin? Und im Laufe des Gesprächs würde sich zum Beispiel herausstellen, dass die Person gar nicht zuhört, dass sie wenig die Bedürfnisse der Frau berücksichtigt und die Frau eben versucht, sich auch nachvollziehbarerweise da zum Beispiel zu wehren oder abzugrenzen und gar nicht gemerkt wird, wo eigentlich das Problem ist.
Und nochmal, einfach um das abzugrenzen bzw. um das zu klären, gibt es in der Psychologie den Begriff positiven, gesunden Narzissmus?
Ja, also es gibt auf jeden Fall eine Form von gesunden Narzissmus. Man kann es auch als eine Investition in sich selbst begreifen. Und das ist aber eben stark situationsabhängig. Und wie gesagt, verfügt der Mensch, sagen wir mal, einfach über verschiedene Kompensationsmöglichkeiten in verschiedenen schwierigen Situationen irgendwie mit sich selbst umzugehen. Zum Beispiel mit Kritik oder mit Herabwürdigung umzugehen. Und zum Beispiel auf sowas zu reagieren, indem man den Kritikgebenden oder die Kritikgebende abwertet, kann total gut funktionieren für einen und eine sehr gute Strategie sein, die legitim ist, aber zum Beispiel jetzt auch sehr häufig bei Narzissmus vorkommt.
Wo ist denn dann die Grenze zum Egoismus?
Ich würde sagen, der Egoismus ist eben einfach mal ein Begriff, den man jetzt gar nicht so richtig einordnen kann in den Narzissmus, sondern der Egoismus spielt halt in jedem Individuum eine größere oder kleinere Rolle. Egoismus wird häufig, denke ich, mit Narzissmus verwechselt. Das ist wahrscheinlich eher das Problem, dass man denkt, jemand verhält sich egoistisch, ist dadurch automatisch narzisstisch. Und das Problem beim Narzissmus, also zumindest beim problematischen Narzissmus, ist vor allem, dass eben das Selbstwertgefühl nicht da ist und man deswegen häufig auf diese Strategien zurückgreifen muss. Und ein Egoist ist aus völlig unklarer Motivation heraus egoistisch. Und da ist einfach noch nicht beobachtet worden, warum ist das Verhalten egoistisch.
Du sagst gerade problematischer Narzissmus. Mhm. Da bin ich jetzt wieder beim gesunden Narzissmus. Mhm. Ist gesunder Narzissmus dann nicht einfach nur Selbstliebe und man hat eine hohe Meinung von sich?
Ja, und das kann es ja auch, einer gesunden Ausprägung geben. Es gibt Leute, die lieben sich selbst und haben eine hohe Meinung von sich selbst. Ecken bestimmt irgendwo auch damit an, kommen damit aber gut durchs Leben. Sind unter Umständen sehr erfolgreich, weil sie auch sehr überzeugend auf andere Menschen wirken. Zum Beispiel Gefallen einfordern, die von anderen einfach gemacht werden, ohne das groß zu hinterfragen. Und das kann eben auch die sehr positive, sehr gewinnbringende Seite von Narzissmus sein.
Also diese ganzen Begriffe und Ausprägungen rund um Narzissmus, es ist irgendwie kompliziert. Ihr habt den angehenden Psychiater Sebastian Kromer dazu gehört.
Deutschlandfunk Nova.
Früher war es Narziss, der in sein Spiegelbild verknallt war. Und wir heute mit dem ganzen Selfie-Game. Naja, narzisstische Züge schlummern in jedem von uns. Jedes dritte online gepostete Foto ist übrigens ein Selfie. Millennials sagt man ja auch gerne mal Narzissmus nach. Und da ist auch was dran, denn wir in unserer Generation sind nun mal Digital Natives. Und die sind narzisstischer als andere. Das bestätigt eine Studie. Millennials, die übrigens häufiger in sozialen Medien posten, die neigen dazu, narzisstischer zu sein. Und im Schnitt posten wir 2 bis 3 Selfies pro Woche. Na, verdammt. Ich habe heute auch schon eins gemacht, aber noch nicht gepostet. Das kommt dann später. Das war's jetzt erstmal von hier. Mein Name ist Charlene Rogal und ich sage Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.